Ja, liebe Günzburger Brüder und Schwestern, ich war das erste Mal vor 4 Jahren in Günzburg. Da habe ich aber noch sehr weit weg gewohnt. Da habe ich mit meiner Frau Andrea noch in Rostock gewohnt. Nicht ganz, also ja, wir sind schon mehrmals umgezogen, aber Andrea stammt aus Rostock. Da war ich auf der Reisensburg oben gewesen. Da habe ich Günzburg zum ersten Mal kennengelernt. Von oben, toller Blick, habe ich sehr gut in Erinnerung behalten. Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich mal in dieser Region wohnen werde. Wir sind jetzt in Ulm oder genau genommen, wir wohnen in Neu-Ulm und gehen zur Adventgemeinde Ulm. Sind da jetzt seit über einem Jahr Mitglied, sind da regelmäßig und es ist schön, jetzt auch mal ein bisschen das Drumherum kennenzulernen. Wir sind ja ein Bezirk, beim Waldgottesdienst haben wir uns ja eigentlich alle schon mal gesehen, aber es ist dann ja doch ein großer Kreis, wo man nicht jedes Gesicht sich merkt, aber einige Gesichter doch, da bin ich mir sicher, habe ich auf jeden Fall in Erinnerung. Ja, wir waren 2-mal jetzt dabei. Bei diesem Mal hatten wir zum Glück keinen Hagel, davor war es ja dann sehr knapp. Also wir haben es gerade so geschafft ins Auto und waren dafür dankbar. Ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Zuerst eine Frage. Nächsten Freitag hat ein großer Held Geburtstag. Und jetzt ist natürlich schwierig, ja, wer könnte das sein am Freitag? Er wurde nämlich am 20. Juli 1919 geboren. Ja, wer könnte das sein? 2008 ist er schon gestorben, von daher ist es nur noch sein Gedächtnisgeburtstag, den er nächsten Freitag hat. Ja, ist natürlich schwer, das zu raten, von daher muss ich es euch verraten. Edmund Hillary hat nächsten Freitag Geburtstag. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Edmund Hillary ist derjenige, der als erster gemeinsam mit dem Nepalesen Tenzing Norgay auf den Mount Everest gestiegen ist. Zumindest ist er der Erste, der lebend wieder runterkam. Man weiß nicht, ob schon vorher jemand oben war, aber er ist der Erste, der lebend wieder runterkam. Und der hat nächsten Freitag Geburtstag. Wann war das? 1953 war die Besteigung. Das war die 9. Expedition, die die Briten gemacht haben. Es haben auch andere Nationen probiert. Es haben also viele versucht und wenige geschafft. Und er war mit Tenzing Norgay der Erste oben auf diesem Berg. Wenn man sich das mal vorstellen will, wie schwierig das ist, also wie hoch ist der Mount Everest, ihr wisst es, 8.848 Meter, kann man sich gut vorstellen, nicht wahr? Also schwer vorstellbar. Wenn ein Flugzeug oben, ganz oben am Himmel fliegt, sind es vielleicht 10.000 Meter, dann nimm mal so ein kleines Stück drunter und dann wissen wir, da ungefähr ist der Berg zu Ende. Ja, also es ist unvorstellbar, es war eine Riesenleistung und also zumindest noch so in der Generation meiner Großeltern war er der Superstar. Ja, heute haben wir andere Superstars, aber er war der Held schlechthin gewesen in dieser Zeit. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann finden wir auch extrem viele Helden und Helden, die eigentlich noch viel berühmter sind, denn sie haben schon vor tausenden Jahren gelebt und immer kennt jeder noch ihre Geschichte. Das ist eigentlich eine Leistung, wenn man nach 1000 Jahren immer noch von diesen Helden spricht. Milliarden Menschen auf dieser Erde kennen David. David, der den Riesen Goliath besiegt hat. Ihr kennt das, mit einer Steinschleuder hat er diesen Riesen erlegt. Oder Gideon. Gideon hat mit 300 Männern ein riesiges Heer angegriffen und besiegt. Das sind unglaubliche Heldengeschichten. Oder Simson. Simson hat mit bloßen Händen den Löwen erlegt. Also wenn ich in die Bibel schaue, in meine Bibel, dann sehe ich das ganze Buch voller Helden, Heldenerzählungen einen nach der anderen. Da sehen wir Abraham, der Held des Glaubens, Mose, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat, Josua, der dann die Führung von Mose übernommen hat, die haben in Handstreich das gelobte Land eingenommen, das Land, von dem 40 Jahre bevor man das gemacht hat, die Menschen Angst hatten, weil dort Riesen wohnen, ja. Im Handstreich dieses Land eingenommen. Oder auch natürlich eine Frau. Welche Frauen fallen euch ein? Mir ist Esther eingefallen. Esther, die ihr Leben riskiert hat, um zum König zu gehen, für ihr Volk einzutreten und es vor der Vernichtung bewahrt hat. Im Alten Testament haben wir also viele Beispiele. Gehen wir mal ins Neue Testament. Was fallen uns da für Helden ein? Mir fällt ein Stephanus. Stephanus, der erste Märtyrer der Christenheit, ist gestorben für seinen Glauben. Oder heute Vormittag haben wir über Paulus gesprochen. Paulus ist eigentlich auch ein großer Held. Er ist der Erste, der wirklich so global missioniert hat. Und er ist einer der meistgelesensten Schriftsteller der Welt, muss man so sagen. Paulus, diese Schriften haben Milliarden Menschen gelesen. Also wenn wir das mal so Revue passieren lassen, könnten wir sagen, die Bibel ist ein Buch der Helden. Ja? Alles voller Heldenerzählung. Ist das so? Für uns ist ja die Bibel jetzt nicht nur einfach so ein schönes Erzählbuch, wie die Griechischen sagen, die lesen wir und freuen uns nur dran, sondern für uns ist die Bibel ja ein Buch, das wir uns als Vorbild nehmen. Ja? Wir schlagen das Buch auf, lesen diese Geschichte und vergleichen das mit unserem Leben. Die Frage ist natürlich, ist das eine gute Idee? Kann ich mich mit diesen Helden eigentlich vergleichen? Sollte ich das überhaupt tun? Wenn ich diese Latte sehe, die da gesteckt wird, die ist so hoch, die kann ich doch nie erreichen, oder? Für meine Predigt habe ich mir deshalb eine Person ausgesucht, die, wenn man genau hinschaut, eigentlich überhaupt kein Held ist. Ich würde sogar so weit gehen, sie als Anti-Held zu bezeichnen, also genau das Gegenteil von einem Held. Der Mann, von dem ich heute sprechen will, dem ist ein ganzes Buch gewidmet, das trägt seinen Namen, und zwar das ist Jona. Also ich will mit euch das Buch Jona heute ein bisschen anschauen. Was wissen wir eigentlich von Jona? Also Jona war im Bauch des Fisches, das wissen wir alle, aber was wissen wir noch über Jona? Sein ganzer Name war Jona ben Amittai. Amittai, das ist der Ort, wo er herkommt, das ist Teil seines Namens. Der hat ungefähr, man kann es nicht ganz genau sagen, aber so ungefähr 800 Jahre vor Christus gelebt. Das ist so der Zeitraum, von dem wir sprechen. Er war vom Beruf Prophet. Er hat beispielsweise die Wiederherstellung der alten israelischen Nordgrenze durch König Jerobeam II. Vorhergesagt. Also das war in 2. Könige 14, Vers 25, ist es nachzulesen. Er war also durchaus auch ein erfolgreicher Prophet. Ja, er hat dort wirklich mit Gottes Hilfe diese Tatsache vorhersagen können. Sein Name, was bedeutet sein Name? Jona. Jona heißt Taube. Was stellen wir uns unter einer Taube vor? Nun, wir haben vielleicht heute in unserer Kultur mit der Taube gewisse Assoziationen. Damals hat man die Taube assoziiert mit Sanftmut und Arglosigkeit. Zum Beispiel sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 16, sagt er, seid ohne Falsch wie die Tauben. Ohne Falsch wie die Tauben. Also eine sehr schöne Charaktereigenschaft, die ihm dazu gesprochen wird. Was man auch sagen muss, ist, dass der Taube nicht nur positive Eigenschaften zugesprochen wurden. Die Tauben wurde damals auch verbunden mit Einfältigkeit, leicht zu betören, ängstlich. Das klingt jetzt nicht so ganz nach einem Held. Ja? Ängstlich, einfältig, leicht zu betören. Ein Prophet, der ängstlich ist, ja, er war Prophet. Geht das? Kann man als Prophet ängstlich sein? Funktioniert das? Ich schlage vor, dass wir einfach mal ins Jona-Buch reinschauen. Auch wenn wir die Geschichte im Prinzip alle kennen, aber wenn man es da mal liest, dann findet man doch noch eine ganze Menge Dinge, die man vielleicht nicht mehr so in Erinnerung hat. Fangen wir einfach an im Buch Jona, Kapitel 1, die ersten zwei Verse. Ich lese, das Wort des Herrn erging an Jona, der Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Ich finde, Jona ist in einer unglaublich beneidenswerten Situation. Wie oft wünsche ich mir, dass Gott zu mir so deutlich spricht, dass Gott sagt, Markus, geh nach Bünzburg, halt die Predigt. Habe ich heute gemacht. Markus, ergreif den und den Beruf, heirate die und die Frau, zieh die in diese Stadt. Ist doch eigentlich beneidenswert. Und wenn Gott uns das so klar sagen würde, würden wir das sofort machen, nicht wahr? Wenn Gott so klar redet, machen wir das doch. Das ist doch, was wir uns immer wünschen. Gut, ihr wisst, was Jona macht. Er hört ganz klar von Gott die Botschaft. Und was macht er? Ich lese dann weiter in Vers 3. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Also wenn wir uns das vorstellen, dort wo Jona lebte, von dort aus war Ninive im Osten. Also wenn ich das mal in eure Richtung zeige, da ist Osten, hier wohnt Jona. Und das Entfernteste, was damals vielleicht bekannt war, gehen wir davon aus, dass Amerika unbekannt war, in der damals bekannten Welt, ist so weit wie westlich wie möglich. Wie weit kommt man? Spanien. Ja, das ist das Weiteste, wo man hinfliehen kann. Also er sucht sich den entferntesten Ort aus, den er in seiner damaligen Welt kennt. Das ist natürlich schon ziemlich einfältig, oder? Zu meinen, man könnte vor Gott, dem Erschaffer der Welt, mal nach Spanien fliehen. Da findet er einen nicht, oder? Also wir kennen das ja von Kindern, wenn die Verstecken spielen, was machen die? Die halten sich einfach die Augen zu und sagen, ha, ich bin nicht mehr zu sehen. Wir finden das lustig. Aber geht uns das nicht manchmal auch als Erwachsene so? Vielleicht nicht beim Verstecken spielen, aber wenn wir merken, es gibt Dinge in unserem Leben, die müssten wir eigentlich klären. Da gibt es ein inneres Drängen, ein gewisses Gespräch zu führen, etwas ins Reine zu bringen, einen Streit zu beenden. Aber wir machen lieber so. Ja. Eigentlich ist uns klar, das kann nicht funktionieren. Aber diese Schwäche, die finde ich bei mir auch. Und das macht mir diesen Jona sympathisch. Er ist nicht der große Held. Ich erkenne so ein bisschen meine Schwächen auch in ihm wieder. Ja, wie geht es weiter? Und jetzt kommt diese Geschichte, die uns alle schon immer fasziniert hat, auch als Kinder. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer. Der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute, die hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe, um die Gefahr für das Schiff zu verringern. Da warfen sie die Ladung ins Meer. Und Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Eigentlich kaum vorstellbar. Oben schreien die Seeleute, der Sturm tobt und Jona liegt unten und schläft. Jona hat einen großen Fehler begangen. Gott schickt ihm ein riesengroßes Stoppschild in Form eines Sturms. Und was macht Jona? Er schläft erstmal. Und das fanden natürlich auch die anderen Seeleute sehr verwunderlich. Der Kapitän kommt sie mal runter und sagt, wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht hilft er uns, wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute werfen dann ein Los. Und die fragen sich, wer im Unglück schuld sei und versuchen das über das Los herauszufinden. Und das Los fällt auf Jona. Und dann steht da, sie bestürmten ihn mit Fragen. Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Eigentlich ist das, finde ich, sehr erstaunlich, was wir dort finden. Gott spielt dieses Spiel mit. Also die Menschen werfen ein Los, um rauszufinden, wer schuld ist. Und Gott geht dieses Spiel mit und er nutzt diesen sehr eigenartigen Weg, der uns für heute eigentlich sehr eigenartig wäre. Ich würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, wenn jetzt der Hagel, der vor 2 Wochen mein Auto beschädigt hat, repariert werden soll, wer ist schuld? Ich werfe ein Los. Es ist eine Vorstellungswelt, die wir heute gar nicht mehr so kennen. Ja, damals im Alten Testament schien das ein häufiges Instrument zu sein. Und das Interessanteste finde ich, Gott nimmt dieses Medium an, geht auf die Menschen, auf ihre Gedankenwelt ein und auch wenn er vielleicht das auch nicht als den optimalen Weg sieht, mit ihm zu kommunizieren über ein Los, aber er lässt sich auf die Menschen ein, sagt, okay, ich spreche auch zu Menschen auf diesen ungewöhnlichen Weg. Aber was dann kommt, wo Jona gefragt wird, wer er ist, finde ich genauso spannend. Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Wenn euch jemand fragt, wer bist du, was sagen wir? Nun, ich heiße sowieso, ich bin so viele Jahre alt, ich komme von da und da und mein Beruf ist der und der. Was sagt Jona? Jona sagt, ich bin Hebräer und ich verehre den Herrn. Wäre mal eine tolle Antwort, wenn uns jemand fragt, wer bist du, dann sage ich, ich bin Markus, der Deutsche, und ich verehre den Herrn, der Gott den Herrn des Himmels und Meer geschaffen hat. Also eine tolle Vorstellung. Jetzt erzählt er ihnen, warum er auf der Flucht ist. Und sie können das natürlich nicht verstehen. Sie können nicht verstehen, wie jemand, der Gott, den Gott des Herrns, den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, wie jemand, der so einen Herrn verehrt, vor diesem Herrn weglaufen kann. Wir konnten das auch nicht verstehen. Und sie fragen ihn, was sollen wir denn jetzt mit dir machen? damit sich das Meer beruhigt und uns verschont. Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Und Jona sagt, Herr, vergib mir meine Schuld und lass mich weiterleben. Nee, sagt er nicht. Du hast es gleich gemerkt. Der Jona sagt, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Zuerst mal muss ich sagen, an dieser Stelle empfinde ich zum ersten Mal großen Respekt vor Jona. Bisher haben wir ihn eher als einen ängstlichen, vielleicht egoistischen Feigling erlebt. In diesem Moment zeigt er aus meiner Sicht eine erstaunliche Größe. Er nimmt nämlich Verantwortung für sein Handeln. Er sagt, okay, ich habe das verursacht, ich übernehme die Verantwortung. Das Gottesbild, was er dort hat, ist vielleicht auch schwer nachvollziehbar, dass er sagt, werft mich ins Meer. Ich habe das ja schon angedeutet, indem ich es erstmal so formuliert hätte, wie ich damals gehandelt hätte. Wir heute sagen, Gott, vergib uns unsere Schuld. Wir wissen, dass du uns vergibst und uns trotzdem im Leben segnest. Das ist ein, ich habe nur zwei Erklärungsmöglichkeiten für gefunden. Entweder, dass wir aus dieser neutestlicher männlichen Sicht heute einen ganz anderen Blick haben, oder, und das wäre vielleicht noch beeindruckender, dass Jona so ein unglaubliches Gottvertrauen hatte, dass er sagte, Herr, werft mich ins Meer, mein Leben liegt in deiner Hand, was soll's, du entscheidest sowieso, egal was passiert, ob ich jetzt ins Meer geworfen werde oder nicht, du Herr entscheidest. Und das finde ich unglaublich beeindruckend, dieses Gottvertrauen, was Jona dort hatte. Das wünsche ich mir auch öfter mal in meinem Leben, dieses Vertrauen. Ja, ich glaube, der Schlüssel des Verständnisses für das Buch Jona, wo liegt eigentlich der Schlüssel? Ich glaube, der Schlüssel im Buch Jona, der liegt gar nicht so sehr darin, dass wir schauen, was Jona macht. Der Schlüssel dieses Buches, glaube ich, liegt darin, dass wir darauf schauen, was macht Gott? Das Buch Jona, könnte man glauben, erzählt hauptsächlich über Jona. Aber ich glaube, das Buch Jona erzählt zuallererst über Gott. Es erzählt darüber, wie Gott mit Menschen, mit Fehlern, die vor ihm weglaufen, die nicht auf ihn hören, wie Gott mit diesen Menschen umgeht. Und damit erzählt es unglaublich viel über den Charakter Gottes. Und das ist für mich der Schlüssel zu diesem Buch. Ja, ihr wisst, was passiert. Da nahmen sich Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, sein Gott. Also diese Episode, die wir alle so festgebrannt haben in unserem Kopf, ist eigentlich in 2 Zeilen nur beschrieben. Mehr steht da gar nicht. 2 Zeile, ganz knapp beschrieben. Diese Geschichte, die hat ja sogar auch im Neuen Testament wieder Anklang gefunden. Jesus nimmt da sogar Bezug drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. In Matthäus 12 sagt Jesus, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Also es ist eine Geschichte, die auch Jesus als Vorbild genommen hat, um seinen Weg zu beschreiben. Ich denke, wir müssen hier der Versuchung widerstehen, das jetzt naturwissenschaftlich erklären zu wollen. Wie geht das in den Bauch? Wo hat er geatmet? Hat er was gegessen, getrunken? Ich glaube, wir sollten diese Geschichte einfach als ein außergewöhnliches Wunder Gottes anerkennen und darüber Gott bestaunen, wie außergewöhnlich es war. Genauso wie Jesus dann auch 3 Tage gestorben und auferstanden ist. Ein außergewöhnliches Wunder, was wir nie erklären können. Das Interessante ist, diese Begebenheit im Bauch des Fisches, die ist 2 Sätze lang, aber das Gebet, was Jona dort gesprochen hat, das kommt jetzt, das wird sehr ausführlich beschrieben und ich finde, es ist ein wunderschönes Gebet, was genauso im Buch der Psalmen hätte stehen können. Ich will es mit euch einmal lesen, dieses einzigartige Gebet, was Jona dort spricht. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen. Die Fluten umgaben mich, all deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen.
Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wandten sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, bist mein Retter.
Man merkt hier, Jona hatte 3 Tage Zeit, um über sein Leben nachzudenken. Am Anfang überwiegt die Angst. Die Angst über alles, was schiefläuft in seinem Leben. Und das Schöne ist, dieses Gebet bekommt dann eine Kurve. Und die Kurve dieses Gebetes führt ihn zum Danken. Bemerkenswert ist, dass Jona ja schon für seine Rettung dankt, obwohl er noch gar nicht an Land ist. Er ist ja noch im Fisch. Er dankt schon für die Rettung. Er spricht dieses Gebet und noch hat ihn der Fisch nicht ausgespuckt. Also hier eine wenig heldenhafte Episode. Jona ist kein Held in dieser Geschichte. Aber gerade diese Schwäche führt dazu, dass diese Geschichte zu einem der eindrucksvollsten und schönsten Zeugnisse für die Größe und Liebe Gottes wird. Gerade diese Schwäche des Jona macht diese Geschichte so wunderbar, eine Erzählung über Gottes Größe. Ja, der Herr befahl dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Und was passiert nun? Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen heute mehr. Gut, man hatte kein Auto, von daher muss man 3 Tage etwas anders bewerten als wir heute. Aber wenn man sich das anschaut, war Ninive eine der großen Metropolen dieser Zeit. Ninive, eine der großen Zentren des Assyrischen Reiches. Laut 1. Mose 10, Vers 11 wurde die Stadt ungefähr 3000 Jahre vor Christus gegründet. Und sie liegt vermutlich in der Nähe vom heutigen Mosul. Das ist im Nordirak. Nordirak, das ist vor allem, wo die Kurden wohnen. Dort ungefähr muss die Stadt gelegen haben und hatte vermutlich, ja, was nicht nur vermutlich, sondern die Bibel sagt uns das sogar explizit, etwa 120.000 Einwohner. 120.000 Einwohner, das klingt nicht viel, das ist vielleicht Ulm, ohne Neu-Ulm. Trotzdem, wenn man überlegt, dass die Weltbevölkerung damals etwa nur 50 bis 60 Millionen Menschen, so ganz grob ist das nur herausfindbar, betragen hat, dann wäre das so im Verhältnis zur Gesamtweltbevölkerung vielleicht eine Stadt wie heute New York von der Größenordnung. New York, eine große und stolze Stadt, und auch Ninive, eine große, stolze Stadt. Die hatten den prächtigen Palast Sanheribs, die hatten die große Bibliothek Assurbanipals. Das war möglicherweise erst nach Jonas Zeit, aber man sieht, in welche Richtung diese Stadt damals schon gesteuert ist. Diese Bibliothek hatte 25.000 Tontafeln, die die literarischen Schätze des Orients enthalten hat. Also für die damalige Zeit unglaublich, eine Metropole mit Wissenschaft, Kultur, Architektur. Also eine stolze Stadt mit Einwohnern, die sicherlich nicht von einem dörflichen Galiläer sich da was erzählen lassen würden. Ein Mann, der Taube genannt wird und als ängstlich gilt, rennt nun in diese Stadt und erzählt den stolzen, gebildeten Ninivianern, was Gott ihm zu verkündigen hat. Also Jona geht eine Tagesreise weit hinein, stellt sich hin und ruft, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Also es ist kaum vorstellbar, dass die Leute auf ihn hören. Wenn ich nach New York gehe, mich auf einen zentralen Platz stelle und sage, der Herr kommt bald, weiß ich nicht, wie viele da auf uns hören würden. Jona
Die Taube, ängstlich, spricht zu diesen stolzen Weltstädtern und ihr wisst, was passiert? Tatsächlich passiert das Unerwartete. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Stellen wir uns das vor, Angela Merkel geht in Sack und Asche auf der Pressekonferenz und sagt, liebe Deutsche, hier geschieht so viel Unrecht in unserem Land, so viel schlimme Dinge, die wir bereuen sollten. Wir fasten jetzt alle mal 40 Tage. Wir gehen in die Buße und wollen unser Land ändern. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, oder? Das ist tatsächlich dort passiert. Und wie geht das, dass so ein ängstlicher Prophet so eine Stadt zur Umkehr bewegt? Nun, ich denke, was wir hier sehen, ist, dass Gott Jona damit ausstattet, was er braucht, um diesen Auftrag zu erfüllen. Er stattet mit ihm so einer Redegewandtheit und Überzeugungskraft aus, dass er diese Menschen zur Umkehr bewegen kann. Und wir lernen, Gott sucht sich nicht unbedingt Helden aus für seine Aufgaben, für seine Aufträge. Aber wenn er sich jemanden aussucht, dann stattet er ihn mit dem aus, was dieser Mensch braucht, um diesen Auftrag auszuführen. Und das finde ich sehr ermutigend. Er hat sich keinen Helden ausgesucht, aber er hat einen Menschen ausgestattet und ihn hier zu einem großen Propheten gemacht. Der nächste Vers ist, finde ich, auch wieder schwer zu verstehen. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten und führte seine Drohung nicht aus. Das ist auch wieder schwer aus unserer menschlichen Sicht, Gottes Allmacht zu verstehen. Ein Gott, der die Zukunft kennt, der allmächtig ist, den tut es auf einmal leid, sie zu vernichten. Das ist für uns Menschen, glaube ich, schwer erklärbar. Ich denke, was wir hier sehen, ist, dass die Bibel ein Buch ist, die von Gott inspiriert ist, aber ein Buch, was von inspirierten Menschen geschrieben wurde, in menschlicher Sprache. Menschliche Sprache ist nicht perfekt. Würden wir ein perfektes Buch wollen, müssten wir es in göttlicher Sprache schreiben. Es ist für uns geschrieben in menschlicher Sprache. Es enthält Gottes Weisheit, aber es ist eben nur menschliche Sprache, die uns versucht, hier etwas zu erklären, was für uns unvorstellbar ist. Die Moslems glauben ja, der Koran, der ist von Allah direkt handgeschrieben herabgekommen. Wir glauben das nicht. Wir wissen, Gott hat die Schreiber inspiriert, aber die Menschen, Paulus, hat es selber geschrieben. Das heißt, Gottes vollkommene Gedanken stecken in diesem Buch, aber versteckt hinter menschlicher Sprache. Und das dürfen wir nie vergessen, wenn wir diesen Text lesen. Wir müssen immer bedenken, Gott ist perfekt, aber wir müssen versuchen, mit unserer begrenzten Vernunft das zu verstehen, was wir dort lesen. Ja, was macht Jona? Wie reagiert Jona auf die Meinungsänderung Gottes? Wir lesen im vierten Kapitel, wir machen jetzt einen Sprung, wir lesen, das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste doch, du bist voll Liebe und Erbarm, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen, das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Also nochmal, Herr, es ist so schrecklich, du bist voll Liebe und Erbarm. Und was noch viel schlimmer ist, du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Klingt eigentlich eher wie ein Dankgebet, ist aber eine Anklage. Muss man sich mal vorstellen, haben wir sowas schon mal gehört. Herr, es ist so schrecklich, du bist voll Liebe und Erbarm. Und hier sehen wir auch wieder, was das Jona-Buch erzählt. Der Jona, der macht sich da ja ein bisschen lächerlich, könnte man sagen. Aber in dieser Weise, wie er sich lächerlich macht, erhöht er ja Gott.
es ist fast schon lustig, das zu lesen, wenn man sich das überlegt. Aber wir sehen hier, Gott wird gepriesen, ja. Auch in dieser Anklage wird Gott eigentlich gepriesen. Gott wird groß gemacht. Gott ist gnädig, gütig. Sein Charakter wird hier offenbart. Und jetzt setzt Jona noch einen drauf. Deshalb nimm mein Leben zurück her. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Also so ein klein bisschen suizidgefährdet war er auch, ja. Also Jona ist eben noch der große Held, der die Weltstadt Ninive zur Umkehr aufruft. Und jetzt, kurze Zeit später, ist er wieder ganz, ganz klein. Ja, das vierte Buch Jona vermittelt uns, denke ich, einen ganz entscheidenden Gedanken. Neben vielen anderen Gedanken war so ein kleiner Nebengedanke, den ich dort aus diesem Text rausgezogen habe. Das vierte Buch Jona zeigt uns, dass Gott diese Früchte des Geistes, Liebe, Erbarmen, Geduld, Güte, dass ihm das noch viel wichtiger ist als Recht haben in prophetischen Aussagen. Prophetie ist wichtig, es hat immerhin die Menschen zur Umkehr bewegt. Es war wichtig, dass diese prophetische Aussage kam. Sie hat viel bewegt, aber am Ende geht es um die Früchte des Geistes wie Liebe, Erbarmen, Geduld und Güte und nicht um Recht haben. Das hat immer Priorität und das müssen wir auch bedenken, wenn wir mit anderen Menschen über Prophetie, über die Zukunft der Welt reden. Die letzten Verse des Buches beschreiben, wie Gott mit unglaublich viel Geduld Jonas Uneinsichtigkeit versucht zu überwinden, wie er versucht, ihm Einsicht zu schenken, seine Engstirnigkeit zu überwinden. Er hätte ja auch sagen können, gut, Jona, pass mal auf, du liegst falsch und es ist so und so. Jetzt reden wir mal Klartext. Aber Gott ist unglaublich kreativ, wie er versucht, ihm zur Einsicht zu bringen. Und es ist eine wunderschöne Geschichte, wie er dort unglaublich geduldig und anschaulich ihm versucht, klarzumachen, was eigentlich Sache ist. Und ja, wir können nicht den ganzen Text lesen, aber ein paar Stellen will ich mit euch doch anschauen, weil die, finde ich, unglaublich schön beschreiben, wie kreativ und geduldig Gott mit seinen Propheten umgeht. Jona, es ist im Vers 5, recht weit hinten, Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Das ist ungefähr so, wie wenn wir ins Kino gehen und so einen Film sehen wie, keine Ahnung, Armageddon oder diese großen Blockbuster. Da setzen wir uns schön hin, machen es bequem, links ein paar Chips oder Popcorn, rechts noch ein Getränk und dann schauen wir uns den Weltuntergang an. Ja? So macht sich das Jona da bequem und Gott spielt dieses Spiel erstmal mit. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Und Jona freut sich riesig über diese wunderbare Staude. Jetzt hat er einen richtigen Logenplatz dort oben und kann sich das Ganze angucken. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Und was passiert jetzt? Wir kennen das schon. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Also Gott hat es nicht einfach. Sobald er mal was macht, was dem Jona nicht gefällt, will der sterben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagt der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt, sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Jedes Mal, wenn ich das Buch Jona lese, entdecke ich neue Gedanken. Ich denke, dieses Buch ist sehr vielschichtig. Man kann auf sehr vielen Ebenen dort unglaublich viel Weisheit und Erkenntnis finden. Dieses Mal, was habe ich diesmal für mich aus diesem Buch Jona mitgenommen? Was ist meine Quintessenz? Ich weiß nicht, was eure Quintessenz ist, ich will euch meine erzählen. Was ist mir wichtig geworden? Nun, Jona ist für mich in diesem Buch kein Held. Er ist eigentlich ein Anti-Held. Trotzdem wählt Gott Jona als seinen Propheten aus.
Und Gott sucht keine Helden, Gott sucht keine Superstars, sondern Gott verherrlicht seinen Charakter gerade dann, wenn er nicht mit Helden arbeitet. Mit fehlerhaften, schwachen Menschen. Ich finde, Paulus beschreibt das im 2. Korinther im Kapitel 12, Vers 19 sehr schön. Dort sagt Paulus, und er, Gott, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Also Gottes Kraft ist besonders in den Schwachen mächtig. Wenn Gott seine Gemeinde aufruft, für ihn einen Auftrag auszuführen, dann müssen wir nicht erst die großen Helden sein, wir müssen keine Superstars sein. Gott nimmt gerne schwache Menschen, Menschen mit Fehlern, Menschen, die nicht perfekt sind, Menschen wie du und ich, Menschen, die Gott besonders dadurch verherrlichen, dass er an ihnen seinen Charakter zeigt, dass er seine Größe, seine Güte, seine Liebe klar machen kann. Gerade wenn Menschen schwach sind, wird es besonders offensichtlich. Wenn jemand ein Superstar ist und alles gelingt in seinem Leben, sagen alle, ja, wo ist da Gott? Ein Mensch, wo offensichtlich ist, dass er schwach ist und trotzdem macht Gott aus ihm einen wunderbaren Charakter, einen großen Segen. Da sehen die Menschen, da muss Gott gewirkt haben. Das ist Gott, der dort im Hintergrund wirkt. Und so, Jona, der Antiheld, offenbart jede Menge Schwächen, aber sein Leben wird zu einem der schönsten und bekanntesten Zeugnisse, fast jeder kennt diese Geschichte, für das großartige Wesen Gottes. Und ich denke, das dürfen wir auch, darauf dürfen wir vertrauen. Gott kann aus unseren Schwächen, aus unseren Fehlern ein wunderschönes Zeugnis machen für seine Größe, für sein großartiges Wesen. Darauf können wir vertrauen. Das hat Gott hier in dieser Geschichte gezeigt. Ja, ich danke euch, dass ihr mit diesen Gedanken mit mir geteilt habt. Ich bin am Ende. Gott segne euch auch in eurem Leben, dass er aus euren Schwächen, aus meinen Schwächen, aus euren Schwächen auch diesen Segen macht für andere Menschen hier in Günzburg. Ich bekomme mit, ihr habt viel vor, ihr habt die Menschen im Blick. Das finde ich großartig. Gott mache euch zu einem Segen für diese Stadt. Amen. Amen.